Es herrscht große Aufregung. Ein Jahr haben sich hunderte Arbeiter ins Zeug gelegt, doch in den letzten Wochen wurde es ein Wettlauf mit der Zeit. Noch während die ersten Besucher heranströmen, werden die letzten Flächen gestrichen. Doch es nützt nichts. Der Tag sollte als schwarzer Sonntag in die Geschichte eingehen. Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole. Stopp!
Hallo zur 44. Folge von Stadt, Land, was? Ich bin Domescu, habe eine Geschichte dabei und mir gegenüber sitzt Nicole.
Hallo!
Bist du bereit für die nächste Reise?
Ja, ich bin immer bereit.
Das ist sehr gut. Wir haben das vor 2 Wochen so gemacht, dass du meine letzte Folge nochmal zusammengefasst hast, also die von vor 4 Wochen inzwischen. Und jetzt bist du dann quasi nochmal dran, meine Folge von vor 2 Wochen zusammenzufassen.
Ja, du hattest mir vor 2 Wochen eine Geschichte über die chinesische Stadt Xi'an erzählt. Und da ging es darum, dass Xi'an eine sehr, sehr alte Stadt ist, in der es sehr viele Sehenswürdigkeiten gibt. Unter anderem eine erst sozusagen kürzlich entdeckte Terrakotta-Soldatenarmee, die sehr spannend klingt.
Sehr gut. Ja, genau. Davon habe ich dir erzählt. Wer mehr darüber wissen möchte, wie die entstanden ist und so weiter, darf gerne in die Folge X wie Xi'an reinhören. Und am Ende der Folge hast du mir den Buchstaben D ausgelost. Ein Buchstaben, der inzwischen wahrscheinlich einer unserer häufigsten Buchstaben gewesen ist. Wir hatten schon den Dyatlov-Pass, den hast du erzählt. Und ich habe Geschichten zu Detroit und vor wenigen Wochen zu Dunwich erzählt.
Genau, Dortmund hatten wir auch schon.
Dortmund hatten wir auch schon, siehst du, habe ich völlig unterschlagen. Also hatten wir jetzt schon mal 4-mal den Buchstaben D. Wo glaubst du, geht es denn zum 5. Versuch hin?
Dein Trailer sozusagen hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen mit Schwarzer Sonntag. Das klingt wie etwas, was man kennen sollte, so wie der Black Friday. War das nicht auch ursprünglich der Börsencrash? Nee, das war...
Das ist nämlich das Ding, ich glaube... Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Entweder war das der Black Thursday oder auch ein Black Friday. Der Black Friday, wie wir ihn heute in Anführungszeichen begehen, hat einen anderen Hintergrund.
Ah ja, okay. Also ich habe auf jeden Fall noch keinen Schimmer, um welche Geschichte es gehen könnte. Würde jetzt aber mal raten, wie wäre es denn mit Dubai, wie die Geißens sagen würden?
Nein. Wenn ich jetzt sage, dass du überraschend nah dran bist, verwirrt dich das, also sage ich es nicht.
Oh je, jetzt hast du mich natürlich trotzdem verwirrt. Ja. Oh je, kenne ich noch irgendeine andere Stadt in...
Es ist nicht die gleiche Region, es ist eine völlig andere Region.
Okay, es ist eine völlig andere Region. Dann sage ich jetzt einfach eine Stadt, die überhaupt nicht ähnlich ist, die mir aber als zweites einfällt, Damaskus.
Nein.
Okay, einen dritten Versuch habe ich noch. Der Donbass.
Auch nicht, tatsächlich. Und ich muss zugeben, du konntest auch gar nicht wirklich drauf kommen... Weil es eben so ein Dubai-mäßiger Ort ist, beziehungsweise kein tatsächlicher Ort. Ein Ort, der maximal so echt ist wie Sealand.
Disneyland?
Es geht nach Disneyland.
Juhu!
Und ich wollte dich eigentlich nochmal raten, lassen dir noch ein Bild zeigen. Das heißt, du darfst dir auch das erste Bild anschauen.
Oh ja, das sieht aber wirklich nicht, also das ist ja nicht das Standardbild, was man von Disneyland in Paris kennt, dieses... Von frontal das Eingangsschloss mit Feuerwerk und sowas?
Genau, weil es auch ein etwas anderes Schloss ist. Also in Paris und auch in Orlando, Florida steht ein noch etwas pompöseres Schloss. Und das Schloss, was hier steht, das steht in Anaheim, Kalifornien.
Ah ja, okay, das ist ja das dritte Disneyland dann irgendwie, ne? Oder?
Oder genau genommen das allererste.
Ah, ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge. Aber ja, also dann einmal nur für die Zuhörenden, die das Bild gerade nicht vor Augen haben. Ihr findet das übrigens bei Instagram, TikTok und Facebook. Es ist ja quasi ein ähnliches Schloss wie dieses rosa, pompöse Disney-Schloss, was wir alle kennen. Mit einer grauen Burg davor, mit etlichen Wappen. Aber es wirkt halt irgendwie so ein bisschen wie... Disneyland auf Wish gekauft.
Ja, also ich glaube, es ist schon pompös, wenn man wirklich davor steht. Aber es ist, genau, also es wirkt auf dem Bild auf jeden Fall nicht ganz so pompös, wie man es kennt. Das hast du für dich sehr schön beschrieben. Ich habe schon gesagt, wir sind weder in Paris noch in Orlando, Florida, sondern wir sind in Anaheim, Kalifornien, wo einst das erste Disneyland eröffnet hat. Und heute gibt es mehrere auf der ganzen Welt und die allermeisten sind auch größer und vielleicht auch etwas pompöser als das in Anaheim. Wenn ich jetzt mit dir heute über Disneyland sprechen möchte, muss ich natürlich aber auch erstmal über Disney sprechen, weil ich glaube, wir alle wissen ungefähr, was ist Disney, was ist Disneyland. Aber das gehört, glaube ich, mit zur Geschichte. Und wenn wir über Disney sprechen, müssen wir auch über Walt Disney sprechen. Und von dem darfst du dir jetzt mal ein Foto anschauen.
Ah ja, ein Foto, wo er auch noch jünger war. Ich glaube, der ist auch irgendwie uralt geworden.
Nein.
Ist er nicht?
Der ist 65 geworden.
Okay, das ist nicht uralt. Irgendwie dachte ich immer, der wäre uralt, aber vielleicht nur, weil sein Erbe so lange fortgetragen wird. Ja, auf dem Bild ist er dann wahrscheinlich so in seinen 50ern, würde ich mal sagen. Mhm. Und ist, ja, in welchem Jahrzehnt war er in den 50ern? So in den
50ern.
Ah.
Er ist 1901 geboren.
Ja, okay. Er trägt einen Anzug mit Sakko und einer Krawatte, auf der irgendwelche komischen Symbole sind, die ich nicht richtig erkennen kann. Und einen Filzhut.
Einen Filzhut.
Und hat einen Schnörres, einen Schnurrbart und grinst so ein bisschen schelmisch.
Ja, der schaut irgendwie glücklich schelmisch aus auf dem Bild.
Ja, auf jeden Fall wie ein netter Kerl. Der eher, glaube ich, nur so bedingt war.
Ja, kommen wir gleich noch zu. Bedingt ist gut. Gut formuliert. Ich find's aber spannend, dass ich, bevor ich dieses Bild rausgesucht habe, überhaupt nicht wusste, wie Walt Disney aussieht.
Ja, ich wahrscheinlich auch nicht. Also ich hätte den jetzt nicht irgendwie, wenn du mir jetzt einfach so ein Foto gezeigt hättest, ohne zu sagen, wer das ist, hätte ich das nicht zuordnen können.
Sehr gut. Dann fangen wir ja quasi beide bei Null an. Walt Disney heißt mit vollem Namen Walter Elias Disney und kam im Dezember des Jahres 1901 zur Welt. Er hatte irische und deutsche Wurzeln. Sein Name kommt allerdings eher aus dem Französischen, sowas wie Diné in die Richtung. Und natürlich gibt es auch eine kleine Legende, wie der kleine Walt zum Zeichnen kam. Nämlich durch eine Tante, die ihm einen Zeichenblock schenkte, als er 5 Jahre alt war, und das hat ihn dann sehr begeistert. So sehr, dass er schon mit 19 Jahren sich mit einem eigenen Zeichenstudio selbstständig machte. Mit seinem Partner zeichnete er kurze Werbefilme und bald auch Cartoons. Und bald schon produzierten sie auch Kurzfilme nach Märchenvorlagen wie Rotkäppchen oder Aschenputtel. Und auch eine Stummfilmvariante von Alice im Wunderland, in der Kinderschauspielerin Virginia Davis durch eine animierte Welt lief. Nichts davon wurde allerdings zunächst richtig erfolgreich und so ging das Unternehmen Laugh-O-Gram, also von Lachen-O-Gram, pleite. Und Disney zog weiter nach L.A., wo er auf eine neue Chance hoffte.
Dann hatte er auf jeden Fall auch erstmal ganz gute Ressourcen, wenn er sich das erlauben konnte.
Ja, also es wird in den Biografien immer geschrieben von wegen, ja, und hiermit ging er mit $4 hin und da ging er mit $18 hin. Aber ich glaube schon, dass da ein gewisser Background gewesen ist. Mhm. Die neue Chance gab es in L.A. dann tatsächlich auch, weil es plötzlich Interessenten für seine Alice-Film-Idee gab. Als Disney dann 21 Jahre alt war, unterzeichnete er einen Vertrag für die 12-teilige Serie Alice in Cartoonland. Und dieser Vertrag galt dann auch als Gründungsdatum für die Walt Disney Company. Es folgte eine Zeit, in der das Unternehmen immer größer wurde und im Jahr 1928 gab es dann den ganz großen Durchbruch. Und was könnte so ein ganz großer Durchbruch gewesen sein bei Walt Disney?
Bambi.
Nee, so weit sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht so weit, sondern wir sind erstmal an dem Punkt, an dem er und sein Partner Up Iwerks die Figur Mickey Mouse entwickelten.
Ah ja, klar, Mickey Mouse natürlich.
Zu diesem Zeitpunkt zeichnete Walt Disney schon seit 2 Jahren eigentlich quasi nicht mehr selbst. Den Quellen zufolge soll er aber die Persönlichkeit und den Charakter von Mickey Mouse erdacht haben. Und Up Iwerks setzte das Ganze zeichnerisch um. Und ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen, wie dieses Unternehmen sich langsam, aber sicher immer weiter aufbaute. Aber am Ende trifft es sicherlich die Formel ganz gut. Der Rest ist Geschichte. Disney setzte nämlich entgegen zahlreicher Warnungen den Plan um, einen abendfüllenden Trickfilm zu machen. 1937 wurde dann Schneewittchen ein großer Erfolg. Das war nämlich der erste abendfüllende Trickfilm. Und es folgten zahlreiche Filme. Und wenn man heute von einem Disney-Film spricht, was man ja im Sprachgebrauch einfach tut, dann wissen die allermeisten Menschen, was damit gemeint ist. Wie würdest du das so grob definieren, charakterisieren?
Boah, das ist echt eine schwierige Frage.
Also ich würde sagen, es ist ein animierter Film mit Gesangseinlagen. Und wenn man das hört, weiß man sofort, ah, wahrscheinlich Disney.
Ja, das stimmt. Ich habe gerade überlegt, ob das tatsächlich so auf die Mehrheit der Filme zutrifft. Aber auf die klassischen Disney-Filme ja auf jeden Fall schon. Ich meine, inzwischen ist Disney ja ein Imperium.
Ja.
Wozu auch etliche Serien gehören oder halt die Star Wars-Filme und so weiter und so weiter. Oder auch ihr National Geographics.
Stimmt, ja. Also da gehört einiges zu. Und klar, in Star Wars wird dankenswerterweise nicht gesungen. Aber, also ich denke, also für die klassischen Filme weiß man, wenn man von einem Disney-Film spricht, okay, da wird gesungen, ist gezeichnet.
Ja.
Und das verbindet man eben damit, auch wenn Disney natürlich auch schon immer Realfilme tatsächlich gemacht hat. Also auch schon früh in den 50er Jahren. Man kann sagen, unsere Kindheitserinnerungen und nicht nur unsere Generation, sondern auch anderer Generation wären sicher nicht die gleichen, wenn es Walt Disney nicht gegeben hätte. Was kein Grund ist, ihn zu glorifizieren. Denn vereinfacht gesagt war Walt Disney ein Arschloch. Er war derart homophob, dass er 1964 den Schauspieler Tommy Kirk feuerte, weil er herausgefunden hatte, dass er schwul war. Im Frühwerk von Disney finden sich auch zahlreiche rassistische und antisemitische Stereotype. Mehrfach soll er sich auch abfällig über AfroamerikanerInnen geäußert haben. Und 1938, als der Rest von Hollywood längst nichts mehr mit Hitlers Haus- und Hofregisseurin Leni Riefenstahl zu tun haben wollte, traf er sich noch einmal für einen kleinen Austausch mit ihr.
Ja, jetzt klingelt es auch wieder. Also ich hatte das alles nur noch so dunkel irgendwie im Gedächtnis. Aber ja, stimmt, ich habe auf jeden Fall auch schon einiges darüber gesehen, auch so populärwissenschaftliche Texte darüber, in welchen Filmen problematische Inhalte dann eben besonders zutage treten.
Da gibt es einige Beispiele, die ich jetzt auch gar nicht ansprechen will, aber die sind dann doch überraschend eindeutig, wenn man sie einmal kurz sieht.
Ja. Und war es nicht auch so, dass Disney dann irgendwann so in den letzten 10 Jahren angefangen hatte, zumindest erstmal darauf hinzuweisen mit so einer Art Triggerwarnung?
Die Firma, ja.
Genau, die Firma, jetzt nicht er als Person. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab doch auch irgendwie dann zumindest Diskussionen darüber, ob da halt irgendwie was verändert oder gestrichen werden sollte oder so.
Ja, genau. Also es gab Diskussionen darüber. Erstmal gab es die Triggerwarnung. Die Triggerwarnung wurden jetzt aber zumindest in den USA nach dem Regierungswechsel wieder zurückgenommen. Dementsprechend wird da, glaube ich, sich jetzt erstmal nicht so viel tun.
Ja, stimmt.
Aber ja, genau, da gab es einige Entwicklungen in den letzten 10, 15 Jahren.
Ja, Walt Disney würde sich wahrscheinlich unter der jetzigen US-Regierung wieder sehr wohlfühlen.
Sehr wohlfühlen. Denn er war nicht nur jetzt Rassist und Antisemit, sondern er war auch ein Control-Freak, der seine Mitarbeitenden an der kurzen Leine hielt. Zwar waren die Löhne in den Disney-Studios in den 30er Jahren im Vergleich zu anderen Studios tatsächlich gar nicht so schlecht, doch sie variierten extrem zwischen den einzelnen Animatoren. Die arbeiteten oft Überstunden, mussten aber Dokumente unterschreiben, laut denen sie angaben, nur eine 40-Stunden-Woche zu arbeiten. Das heißt, sie traten die Überstunden illegalerweise ab. Zudem wurden sie nicht im Abspann genannt und mit der einst gültigen Praxis, dass 20% der Gewinne aus Kurzfilmen in die Boni für die Mitarbeitenden fließen, war auch recht schnell Schluss. Und das mündete im großen Disney-Strike von 1941. Und weil ich das so wunderschön finde, will ich dir davon noch ein Bild zeigen.
Ja, das ist wirklich herrlich. Man sieht die Mitarbeitenden, die ja so in einer Reihe irgendwie gehen und da wahrscheinlich gerade irgendwie so einen Protestzug machen und ein paar Schilder in die Luft halten. Und ich kann jetzt nur die ersten beiden erkennen. Auf dem ersten ist Pinocchio, so wie man ihn halt aus diesem alten Disney-Film kennt, abgebildet, mit dem Text Here are no strings on me, also hier sind keine Fäden an meinen Händen. Und dahinter auch nochmal Disney Artists on Strike, also ja, Disney-KünstlerInnen streiken. Die dahinter kann ich leider jetzt nicht erkennen, aber auf dem dunklen, auf dem dritten, da scheint auch irgendwas gemalt zu sein.
Genau, das kann ich leider auch nicht erkennen, aber ich lege mich jetzt einfach mal fest, es gab seither nie wieder eine Demonstration mit ähnlich schön gestalteten Bildern.
Ja.
Also höchstens ausgedruckt und das ist ja nicht das Gleiche.
Ja.
Also wenn ich mir PlakatmalerInnen holen würde, dann auf jeden Fall bei den Disney Studios. Der Streik machte Walt Disney ja nicht sonderlich glücklich. Mit Gewerkschaften hatte er ohnehin nicht viel am Hut. Er war Republikaner, rühmte sich damit, Antikommunist zu sein und verriet einige seiner Mitarbeitenden, die sich politisch links engagierten, auch ans FBI.
Ja, klingt nach einem sehr sympathischen Herrn.
Jetzt kommen wir aber langsam dahin, wo wir eigentlich hinwollen, denn neben seinen Filmideen und seinem Job als Spitzel baute Walt Disney dann aber auch noch ein Imperium auf. Und spätestens in den 1940er Jahren reifte dann die Idee in ihm, dass er doch auch einen Freizeitpark eröffnen könnte. Und so kam es dann auch. Nach einigen Jahren der Planung erfolgte der erste Spatenstich am 16. Juli 1954 in Anaheim. Was sagt dir Anaheim? Wofür ist Anaheim möglicherweise bekannt?
Also auf jeden Fall ja jetzt für Disneyland.
Genau, und das war's auch. Denn Anaheim war, bevor Disney entschied, dass dort Disneyland entstehen soll, ein kleines verschlafenes Örtchen im Orange County, das von deutschen Siedlern aus Franken gegründet wurde und zwischenzeitlich zu einer kleinen Hochburg des Ku Klux Klan geworden war.
Ja, da fühlt sich der Walt ja wahrscheinlich ganz wohl.
Das stimmt, wobei das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr der Fall war, da waren sie schon wieder weg.
Okay.
Im Jahr 1950, also kurz vor der Gründung von Disneyland, lebten in Anaheim noch 14.000 Menschen und 10 Jahre später, im Jahr 1960, 104.000 Menschen. Also 90.000 Menschen kamen einfach rund um die Disneyland-Gründung dazu.
Krass, ja, aber es ist ja auch ein riesiger Betrieb dann wahrscheinlich. Ne? Mhm. Also selbst wenn das kleiner ist als das in Paris und in Florida.
Die gab es ja damals noch nicht. Ja, es ist wirklich riesig. Heute leben übrigens rund 340.000 Menschen in Anaheim und damit mal wieder ungefähr so viele wie in Bielefeld. Der Bau des ersten Disneyland kostete übrigens rund 17 Millionen Dollar und heute wären das laut Inflationsrechner 205 Millionen Dollar, was rund 176 Millionen Euro sind.
Ist wahrscheinlich dann immer noch günstiger als Stuttgart 21.
Ja, ich habe tatsächlich sogar noch einen anderen Vergleich mitgebracht, denn tatsächlich finde ich auch, selbst wenn man die Inflation rausrechnet, ist das irgendwie von den Baukosten immer noch recht wenig. Und ich habe einen Vergleich aus deiner sehr unterhaltsamen Folge B wie Berlin rausgesucht, denn da hast du mir was zum Spreepark erzählt. Und dieser Spreepark hier in Berlin wird ja gerade wieder so ein bisschen hergerichtet, also nicht wirklich als Freizeitpark, da werden so ein paar Veranstaltungshallen und ein bisschen was zu essen. Und das eine Riesenrad wird wieder in Schuss gebracht, dass man damit über so einem Teich fahren kann. Aber ansonsten ist ja nicht viel Freizeitpark dann da, ne? Was glaubst du, kostet die gesamte Herrichtung dieses Parks, wo am Ende ja nur eine Fahrattraktion ist?
Immer diese Zahlen, Schätzfragen.
Ja, das magst du nicht.
50 Millionen?
70 Millionen Euro und quasi ja nur 100 Millionen weniger als dann das ganze erste Disneyland. Was natürlich auch wirklich an geringeren Baukosten liegt, sicherlich auch an geringeren Löhnen für die Arbeiter und auch geringeren Arbeitsschutzmaßnahmen. Davon ist einfach mal auszugehen.
Ich habe es gerade noch mal kurz nachgeschaut. Bei Stuttgart 21 belaufen sich die Kosten aktuell bei rund 11 bis 11,5 Milliarden Euro.
Oha, das ist deutlich mehr als das erste Disneyland.
Ja.
Die Kombination aus geringen Löhnen und geringer Arbeitssicherheit, über die wir gerade schon gesprochen haben, sorgten nicht nur zu geringen Preisen für diesen Freizeitpark, sondern auch zu einer Blitzfertigstellung mit den 4 Bereichen Frontierland, also Grenzland, Tomorrowland, Zukunftsland, Adventureland, Abenteuerland und Fantasyland, Fantasieland. Im Fantasieland gab es dann übrigens auch ein Fahrgeschäft mit dem Namen Mad Tea Party. Und weil wir beide mindestens genauso große Alice in Wonderland Fans sind wie Walt Disney, darfst du dir davon auch noch ein Bild anschauen.
Sehr gut. Ah ja, das sieht schon schön aus. Das sieht aus wie so ein Autoscooter.
Ja, ganz
nur, ja, also nur, dass die wahrscheinlich nicht frei beweglich sind, sondern schon alle fest auf dieser Platte montiert sind. Also es sind Teetassen, sehr große Teetassen, wo man sich reinsetzen kann. Und da ist aber in der Mitte schon so eine Drehscheibe. Also kann man wahrscheinlich machen, dass sich die eigene Tasse um die eigene Achse dreht.
Ich glaube, so ist es. Und die einzelnen Tassen sind nochmal auf verschiedenen Achsen. Ich glaube, auf 3 verschiedenen Achsen. Da wird man ordentlich durchgeschuckelt.
Ja, und es ist alles sehr schön bunt. Und darüber hängen auch ganz viele Lampions in unter anderem verschiedenen Hutformen.
Oh ja, denn die findet natürlich beim Mad Hatter statt, die Mad Tea Party.
Verrückten Hutmacher.
Genau. Also es gibt 4 Lands, 4 Bereiche. Das ganze Ding ist relativ groß. Und eigentlich wollte ich dich schätzen lassen, wie lange die wohl an dem Park gebaut haben. Aber du magst Zahlenschätzfragen ja nicht. Ich frage dich jetzt aber trotzdem.
Also du hast ja gesagt, es ging sehr schnell.
Ja.
2 Jahre?
1 Jahr und 1 Tag.
Wow. Über diesen einen Tag hat sich Walt Disney bestimmt geärgert.
Vielleicht. Denn am 17. Juli 1955 wurde das erste Disneyland eröffnet und damit sind wir wieder bei unserer Eingangsszene. Denn der Tag, an dem Disneyland, der angeblich glücklichste Ort der Welt, eröffnete, ging als Black Sunday, als schwarzer Sonntag, in die Geschichte ein. Und dass dieser Sonntag schwarz war, ging bereits am frühen Morgen los, als der inzwischen 54 Jahre alte Walt Disney sich den Erzählungen zufolge versehentlich in seiner Privatwohnung im Freizeitpark eingeschlossen hatte. Bis zur feierlichen Eröffnung, die bereits wochenlang intensiv beworben und geplant wurde, konnte er allerdings aus seinem persönlichen Gefängnis befreit werden und diese Episode wurde nur eine Randnotiz des Tages.
Wo hat er sich eingeschlossen?
In seiner Privatwohnung im Freizeitpark. Da hat er noch ein Nickerchen gemacht und irgendwie hat er sich versehentlich eingeschlossen. Zur Eröffnung waren rund 11.000 Besuchende geladen. Darunter seine Familie, die Familien der Mitarbeitenden und natürlich auch Prominente wie Frank Sinatra oder Sammy Davis Jr. Im Rahmen der Veröffentlichung war auch eine große TV-Show auf dem Sender ABC geplant. Und das hatte den Hintergrund, dass ABC sich an den Baukosten für den Freizeitpark beteiligt hatte. Und im Gegenzug bekam der Sender eine TV-Show mit Walt Disney, ehe er das Unternehmen einige Jahre später wieder aus dem Park herauskaufte und es dann nur noch ihm gehörte, also der Park dann nur noch ihm gehörte. Mhm. Während sich also die Besuchenden vor dem Park sammelten und Walt Disney gerade noch rechtzeitig aus seiner Wohnung herausgeholt werden konnte, war der Park aber eigentlich noch nicht fertig. Von den eigentlich in Tomorrowland geplanten Attraktionen stand keine einzige. Dafür wurden so kurz vor knapp als Ersatz noch mehrere Restaurants, teilweise leere Ausstellungshallen und die unfertige Attraktion Rakete zum Mond aufgestellt. Diese wurde teilweise noch von den Mitarbeitenden gestrichen, als die Besuchenden schon im Park waren und irgendjemand hatte gesagt, ich weiß tatsächlich nicht, wem dieses Zitat zugeschrieben wird, weil es in mehreren Quellen unterschiedlichen Leuten zugeschrieben wird, dass, wenn Gäste stehen geblieben sind, sie versehentlich auch noch mitgestrichen worden wären.
Weil das ist halt irgendwie so absurd, weil man sich gar nicht vorstellen kann, wie viel Druck darauf geherrscht haben muss, dass irgendwer fand, es sei eine bessere Entscheidung, jetzt schon zu eröffnen, weil wahrscheinlich da irgendwelche Geldgeber so hinterher waren, anstatt zu sagen, wir verlängern nochmal um ein halbes Jahr und ich glaube, dann ist halt alles fertig.
Es war vor allem Disney dahinterher, weil gerade dieses Tomorrowland, das wurde teilweise 4 Monate nicht gebaut, weil sich eigentlich entschieden wurde, wir machen mit diesen 3 Bereichen auf. Aber Disney gesagt hat, nein, wir machen diesen Bereich auch noch auf. Und er war halt so ein Control-Freak, hat das durchgesetzt. Und dann gab das halt so ein halbherziges Tomorrowland. Und noch etwas ist nicht ganz fertig geworden. Am Rande der Wasserbahn Canal Boats of the World wurde das Unkraut nicht rechtzeitig gejätet. Und weil das auch nicht mehr möglich war, 1-2 Tage zuvor noch so viele Gärtner heranzuschaffen, hat sich Disney einfach dafür entschieden, vor den Pflanzen Schilder mit dem jeweiligen lateinischen Namen anzubringen, um den Eindruck zu erwecken, dass diese Pflanzen dort sein sollten und dass es irgendeinen gewissen Bildungsauftrag gegeben hatte.
Das ist sehr witzig.
Ob die Besuchenden das merkten, ist nicht klar und ich bezweifle es sogar, denn die dürften an diesem Tag wohl keinen Blick für Details gehabt haben. Denn geladen waren nur zwischen 11.000 und 15.000 Besuchende. Einige hatten Tickets für den Vormittag, andere für den Nachmittag. Am Ende waren allerdings mindestens 28.000 Menschen im Park.
Die waren aber gar nicht eingeladen.
Die waren nicht eingeladen und die hatten auch kein offizielles Ticket. Trickbetrüger hatten allerdings den Hype um das erste und neue Disneyland genutzt, um gefälschte Tickets für den Eröffnungstag zu verkaufen. Einige von ihnen standen sogar direkt vor den Toren des Freizeitparks und drehten Schaulustigen die Tickets an. Gelackmeiert waren am Ende aber in der Regel nicht die Käufer, sondern der Disney Park, denn die allermeisten Menschen mit den gefälschten Tickets kamen am Ende auch rein. Weil wahrscheinlich die am Einlass irgendwie überfordert waren und auch nicht wussten vielleicht, wie echte Tickets aussehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es kamen die allermeisten rein. Und wer am Ende nicht reinkam, der kletterte einfach über den Zaun. Denn auch dort hatten sich Menschen aufgestellt, die gedacht haben, ich könnte ein bisschen mitverdienen. Die hatten ihre Leitern mitgebracht, einen Zaun gestellt und $5 von jedem verlangt, der über den Zaun klettern wollte.
Das ist schon irgendwie sehr clever.
Ja, zumal $5, ich weiß gar nicht, wer das gemacht haben soll. $5 sind damals so viel wert gewesen wie heute 60.
Ach krass.
Der reguläre Eintritt, also am nächsten Tag, als der Park dann wirklich nicht nur für geladene Gäste offen hatte, betrug übrigens $1. Das sind heute etwa $12. Dazu kosteten die Fahrgeschäfte zwischen 10 und 30 Cent.
Also die waren dann nicht inklusive.
Nee, genau. Und bald gab es dann aber so Hefte für $2.50, was etwa $30 sind. Das ist ein Paket, da ist der Eintritt drin plus die Nutzung von 8 Fahrgeschäften.
Okay, ja, davon kann man ja heute auch nur träumen. Also ich war selber noch nie in einem Disneyland, aber kenne Leute, die da schon waren. Und das hört man ja auch immer wieder, dass vor allem das in Paris, und ich nehme an, in Florida wird das ähnlich sein, Anaheim, weiß ich jetzt nicht, das schon absurd teuer ist. Also da, wenn du da gerade dann irgendwie als Familie mit Kindern hinfährst, dann zahlst du ja irgendwie dafür 3 Tage Disneyland so viel wie an anderen Orten für einen 2-wöchigen Urlaub.
Ja, ich habe mir jetzt mal nur den Eintritt für heute Anaheim angeschaut. In dem Eintritt sind die allermeisten Fahrgeschäfte drin, aber auch nur einer von inzwischen 2 Freizeitparks, die dort sind. Und das kostet $104. Da ist keine Übernachtung, kein Essen, kein gar nichts drin. Aber immerhin der Eintritt und die Fahrgeschäfte.
Ja, und dann gibt's ja immer noch sowas mit hier, zahl noch was drauf und dann bist du in der Fastlane und musst dich nicht so lange anstellen. Und wenn du dann irgendwie noch Fotos mit irgendwas willst, dann zahlst du nochmal drauf und dann die ganzen Souvenirs und das Essen ist ja auch super teuer dort.
Safe, das kostet alles extra, dementsprechend, ja, also, it ist nicht mehr wie früher.
Aber wahrscheinlich ist es heute auch ein bisschen cooler als damals mit irgendwie nur 3 fertigen Hallen und
3 fertigen Bereichen. Ja, und das war ja auch nur am Eröffnungstag. Es wurde dann ja mit den Wochen besser. Aber wir sind ja noch am Eröffnungstag. Und bevor diese 28.000 Menschen es in den Park geschafft haben, standen die meisten von ihnen erstmal stundenlang im Stau. Denn die Infrastruktur um Anaheim war noch überhaupt nicht auf 28.000 Menschen ausgelegt. Und so war die Autobahn über Stunden unpassierbar. Die Menschen steckten so lange in ihren Autos fest, dass sie sehr oft am Wegesrand urinieren mussten oder, sobald sie auf dem Disney-Parkplatz ankamen, sich dort erstmal erleichtern mussten.
Ja, kann man gut verstehen.
Wer es dann aber auf welchem Weg auch immer in den Park geschafft hatte, sah sich da mit weiteren Problemen konfrontiert. Denn die Speisen und Getränke waren natürlich eher für 11 anstatt für 28.000 Besuchende ausgelegt. Und so waren die Restaurants innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Gerade in Sachen Getränke war das durchaus problematisch, denn die Trinkbrunnen funktionierten aufgrund eines Klempnerstreiks im Vorfeld an diesem Tag noch nicht.
Oh yeah.
Aufgrund des Streiks musste sich Disney nämlich wenige Wochen vor der Eröffnung entscheiden. Sollten die Toiletten fertig gemacht werden oder die Trinkbrunnen?
Ich hätte mich auch für die Toiletten entschieden.
Hat Walt Disney auch, und zwar mit der wunderschönen Begründung, sie können ja Cola oder Pepsi trinken, aber sie können nicht auf die Straße pinkeln.
Ja, ist was Wahres dran.
Außer natürlich, also ich bin absolut bei seiner Gewichtung dabei, außer natürlich, es gibt halt keine Cola und Pepsi mehr, weil irgendwie fast 3-mal so viele Besucher da sind wie geplant.
Auch das ist wahr.
Und besonders bitter war das, weil es an dem Tag 38 Grad warm war.
Ach, scheiße.
Ob die Menschen dehydrierten, ich sag mal so, ist wahrscheinlich, aber ich habe dazu nichts gefunden. Sicher überliefert ist aber, dass der Asphalt im Park unter diesen Temperaturen zähflüssig wie Teer wurde und BesucherInnen, vor allem die Weiblichen, die High Heels trugen, mit ihren Schuhen darin stecken blieben.
Oh, das klingt echt alles wie so ein Albtraum.
Und der ist noch nicht vorbei, denn mehrere Fahrgeschäfte fielen auch aus und wurden sicherheitshalber gleich geschlossen, weil verschiedene Dinge nicht funktionierten. So strömten die vielen Besuchenden eben zu den wenigen geöffneten Attraktionen wie dem Mark Twain Riverboat. Und auch das darfst du dir jetzt gerne noch einmal anschauen.
Ah, okay, ich hätte jetzt gedacht, das wäre vielleicht so eine Wildwasserbahn, aber es ist tatsächlich ein Boot, ein sehr großes, weißes, herrschaftliches Boot. Ja, es sieht eigentlich fast aus wie ein Restaurant, aber ich glaube doch, da sind, glaube ich, auch Stühle vorne drin. Geht auf jeden Fall über mehrere Etagen, ich glaube 4 insgesamt. Und ja, da kann man da so rumlaufen. Und ja, das wird wahrscheinlich irgendwie aus einem von Mark Twain's Huckleberry Finn Geschichten oder so dann, ja, daraus sein.
Es soll halt so, es ist ein nachgebautes Mississippi Boat, Riverboat, was tatsächlich durch Disneyland fährt auf so einem künstlich angelegten Kanal.
Mhm. Ja, aber auch bitter, wenn du dann schon auf dem Wasser bist, es super heiß ist und du richtig Durst hast und es auch dort dann nichts zu trinken gibt.
Das stimmt. Also man muss sagen, dieses Boot war auf jeden Fall eine der größten Attraktionen damals. Jetzt vielleicht nicht die aufregendste Bahn, aber halt eine der größten Attraktionen, weil es wurde auch lange nicht mehr so ein Schiff gebaut. Und
sieht auch schick aus.
Es sieht auch schick aus, da wollten viele drauf fahren. Und einer, der darauf fahren wollte, das war Walt Disney selbst. 3 Tage vor der Eröffnung, also 3 Tage vor den Ereignissen, die wir jetzt hier die ganze Zeit schildern, feierte er seinen 30. Hochzeitstag mit 300 Gästen an Bord. Nun zur Eröffnung war es ja etwas voller im Park und es strömten rund 500 BesucherInnen auf das Boot. Und weil alle sich an einer Stelle zur gleichen Seite beugten, um zu gucken, was denn hinten bei einer Show, die so stereotype Sachen über Indigene zeigte, so los war, kippte das Boot. Boot geriet derart in Schieflage, dass Wasser auf das Deck schwappte. Und dadurch kam das Boot von der eigentlichen Strecke ab und fuhr sich im Schlamm fest.
Oh Gott, ey, gibt's darüber eigentlich einen Film über diese schreckliche Öffnung?
Eigentlich nicht, ne? Es ist so Fire Festival Prequel oder so.
Ja.
Aber leider nicht. Einige Passagiere, also die sind zumindest nicht gekentert, aber sie mussten durchs knietiefe Wasser warten, um vom Boot herunterzukommen. Und es dauerte 30 Minuten, bis die Attraktion wieder befahren werden konnte. Und man lernte daraus, fortan wurden nur noch 300 Leute aufs Schiff gelassen.
Clever. Aber die armen Mitarbeitenden, die ja dann mit dieser ganzen Logistik überhaupt nichts zu tun hatten oder ja auch gar nicht in der Lage waren, das irgendwie zu kontrollieren und aber sich damit auseinandersetzen mussten, dann diesen ganzen frustrierten, durstigen und wahrscheinlich auch hungrigen Menschen sagen mussten, nee, das ist jetzt hier kaputt, das könnt ihr nicht mehr befahren.
Ja, das muss für alle Beteiligten furchtbar gewesen sein. Und eine Sache muss ich dann noch dazu fügen, denn es gab auch noch ein Gasleck. Und wegen dieses Gaslecks mussten auch noch Teile des Parks für eine gewisse Zeit geschlossen werden. Das Gasleck war ganz in der Nähe vom Dornröschenschloss und zeitweise stand sogar zu befürchten, dass das Schloss abfackelte. Die Gefahr konnte jedoch abgewendet werden.
Das wäre ja noch der Höhepunkt gewesen.
Das wäre der negative Höhepunkt gewesen. Walt Disney bekam von dem Brand und vielen anderen dieser kleinen Katastrophen allerdings nichts mit. Denn der war ja mit der Live-TV-Übertragung beschäftigt, die je nach Quelle zwischen 60 und 90 Millionen AmerikanerInnen im Fernsehen verfolgten. Die Live-Show wurde von Walt Disney selbst, dem Schauspieler und späteren US-Präsidenten Ronald Reagan sowie den Moderatoren Art Linacre und Bob Cummings moderiert. Und du kannst es dir denken, sie lief nicht fehlerfrei ab. Zum einen sorgte die Sendung für zahlreiche zusätzliche Absperrungen in Disneyland, die dafür sorgten, dass Besuchende zeitweise im beinahe attraktionslosen Fantasyland eingesperrt waren. Überall lagen Kabel herum, über die immer wieder gestolpert wurde. Zudem gab es bei der Aufzeichnung Probleme mit der Technik oder auch den Absprachen untereinander. In der Live-Sendung brach Walt Disney etwa eine Moderation ab, wandte sich dann verwirrt zur Seite und sagte offenbar im Glauben, sein Mikro sei nicht an, ich dachte, ich hätte ein Signal. Als er daraufhin hingewiesen wurde, dass er tatsächlich richtig gedacht hatte und wirklich ein Signal hatte, setzte er seine Rede unbeholfen fort. Später zeigte die Kamera dann ungewollt auch noch, wie der Moderator Bob Cummings gerade mit einer Tänzerin knutschte.
Oh.
Ich hoffe sehr, wir sind in den 50er Jahren, dass die das auch wollte, aber ich hoffe es jetzt einfach mal.
Und dass er nicht verheiratet war?
Ja, das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. aber genau, das zeigt auf jeden Fall auch die Live-Übertragung.
Aber das hat bestimmt die Live-Übertragung für viele Menschen auch nochmal sehr aufgewertet. Also für mich wäre das so gewesen.
Weil das jetzt natürlich irgendwie alles kein sonderlich gutes Zeichen war, überschlugen sich natürlich die Medien am nächsten Tag. In den Zeitungen war von Walt's Nightmare, also Walt's Albtraum, zu lesen. Die Journalisten prophezeiten dem Park ein schnelles Ende und sie lagen verdammt falsch. Denn die Besucher wurden wie magisch von dem glücklichsten Ort der Welt, der eben einen schwarzen Sonntag erlebt hatte, angezogen. Und das, obwohl er ja auch in den Tagen und Wochen nach der Chaoseröffnung noch nicht wirklich fertig war. Walt Disney wusste aber diese Unzulänglichkeit mit einem cleveren Satz irgendwie in die richtigen Bahnen zu lenken. Denn auf die unfertigen Bereiche angesprochen, sagte er, ich gehe nicht davon aus, dass dieser Ort jemals fertig sein wird. Das ist es, was mir daran gefällt, dass er immer weiter wachsen wird.
Hatte er ja recht mit, dann auf lange Sicht, aber ist natürlich für den Moment auch eine sehr clevere Aussage.
Absolut. Und ja, das funktionierte. In den ersten 10 Wochen kamen rund 1 Million Menschen in den Park. Im Jahr 1960 kamen jedes Jahr 5 Millionen BesucherInnen und bald schon kamen weitere Parks hinzu. 1971 eröffnete in Florida das Disney Magic Kingdom, um das sich heute das Walt Disney World Resort erstreckt. 1983 eröffnete ein Disneyland in Tokio, 1992 das Disneyland Paris. 2005 kam ein weiteres in Hongkong und 2016 ein weiteres in Shanghai dazu. Und auch das Original Disneyland in Anaheim wurde mehrfach ausgebaut. Inzwischen umfasst es 2 Themenparks, den originalen, in dem es inzwischen auch einen Star Wars Themenbereich gibt, und den Disneyland California Adventure Park sowie 3 Hotels. Disney wollte eigentlich noch ein 4. Hotel dort in Anaheim in Disneyland bauen, weil die Stadt Anaheim für den Bau dieses Hotels aber keine Steuern erlassen wollte, hat sich Disney einfach entschieden, das Hotel nicht zu bauen.
Wenn ihr uns kein Geld schenkt, dann bauen wir kein Hotel.
Das ist absurd.
Naja, Walt Disney bekam diese ganze Expansion überhaupt nicht mehr mit. 1966 starb er als Kettenraucher an den Folgen von Lungenkrebs und sein Imperium wuchs aber ohne ihn auch immer weiter. Und das, liebe Nicole, das war meine Geschichte zum Buchstaben D wie Disneyland. Und ich hoffe, ich habe zu diesem magischen Ort ein paar magische Geschichten erzählt.
Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, dass du das erzählt hast. Tatsächlich hatte ich auch mal Disneyland recherchiert. Es ist schon sehr lange her. Ich glaube, das war ungefähr dann, als ich mich dann aber doch für den Djatlov-Pass entschieden habe. Dementsprechend hatte ich natürlich eh schon alles vergessen, aber ich erinnere mich nur noch daran, dass ich nicht diese eine gute Geschichte gefunden habe, die ich hätte erzählen können und immer nur auf so kleine Anekdoten gestoßen bin, irgendwie, dass halt im Disneyland Florida irgendwie mal ein Kind vom Krokodil gefressen wurde.
Oha.
Ja, und ich dachte, das ist dann vielleicht doch nicht das Richtige für so eine ganze Podcast-Folge.
Ja, das stimmt.
Aber umso mehr freue ich mich, dass du heute eine Geschichte über den Ursprung von Disneyland erzählt hast und dann ja auch tatsächlich eine konsistente Geschichte dazu erzählt hast. Hat mir gut gefallen.
Danke, dass es diesen schwarzen Sonntag gab. Ich hoffe, alle haben inzwischen sich wieder rehydriert, die damals anwesend waren.
Ich hoffe, sie haben inzwischen auch ihre Gastronomie besser im Griff, aber davon gehe ich fest aus.
Damit holen die ja ihre Kohle rein.
Ja.
Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge auch gefallen hat, bewertet uns doch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und teilt es euren Freunden mit, dass dieser Podcast absolut hörenswert ist.
Das würde uns sehr freuen.
Ja, und zum Abschluss lost du mir bestimmt noch einen weiteren Buchstaben aus.
Das mache ich. A.
Stopp.
E.
Ja, nehme ich. Muss ich nehmen?
Wir hatten schon Essen. Mhm. Das war die Gauner-Geschichte. Ist auch schon länger her.
Ich glaube, das war's.
Hm.
Ich muss zugeben, ich habe eigentlich auf den Buchstaben F gehofft. Aber ich denke, da wir E jetzt noch nicht allzu oft hatten, müsste das locker funktionieren.
Ja. Ja, jetzt, wo ich gerade noch mal gucke, was wir schon zu E hatten, sehe ich in meiner Liste tatsächlich von März 2024 sogar mein Eintrag zu Disneyland. Gibt leider nicht viel her, außer Kind, das vom Krokodil gefressen wurde.
Oh, das hast du sehr gut gemerkt, immerhin. Ich sehe gerade, wir hatten zu E noch Erfurt. Also wir hatten Erfurt und Essen, das sind 2 Stimmt. Städte in Deutschland. Da werde ich mal, glaube ich, meinen Blick außerhalb der Landesgrenzen schweifen lassen und sicher etwas finden.
Ich freue mich sehr drauf.
Dann hören wir uns alle in 2 Wochen wieder. Hört rein und empfehlt uns weiter.
Bis dann.